Willkommen und hallo bei On the Mic with Petra Hedorfer, dem Podcast der Deutschen Zentrale für Tourismus, dem National Tourist Board für das Reiseland Deutschland. Als Vorstandsvorsitzende der DZT spreche ich hier mit Experten aus der internationalen Reisebranche über den deutschen Incoming-Tourismus. Es erwarten Sie Hintergrundinformationen und spannende Insights. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Deutschen Zentrale für Tourismus. Mein Name ist Petra Hedorfer, ich bin die Vorstandsvorsitzende der DZT und freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen und durch die heutige Episode zu begleiten. Der Podcast startet in diesem Jahr mit einem neuen Aufmacher und spannenden neuen Gesprächsthemen. Die Hörer, die unseren Podcast bereits kennen, haben es vielleicht schon an unserer neuen Intro erkannt. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die uns seit Beginn begleiten und ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer, die sich anschließen. Bei uns dreht sich alles um das Reiseland Deutschland. Wir haben spannende Themenschwerpunkte, die in diesem Jahr eine wesentliche Rolle in der internationalen Vermarktung Deutschlands spielen und über die wir in den verschiedenen Episoden über das Jahr hinweg sprechen möchten. Heute starten wir mit dem Thema Europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Und ich möchte Ihnen meine erste Gesprächspartnerin in diesem Jahr vorstellen, Veronika Hiebel, Geschäftsführerin der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen. Liebe Veronika, wir kennen uns inzwischen schon seit fast 25 Jahren und ich freue mich persönlich sehr, den Auftakt der Podcast-Reihe mit dir zu gestalten. Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, kannst du uns kurz etwas über dich erzählen, deinen beruflichen Werdegang vielleicht und deine aktuelle Verantwortung und den Aufgabenbereich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch riesig, dass ich quasi so ein bisschen den Anfang machen darf. Ja, geboren und aufgewachsen bin ich im schönen Schwarzwald in Furtwangen und nach meinem Abi habe ich in Heilbronn Tourismusbetriebswirtschaft studiert. Danach habe ich 10 Jahre für das Bundesland Baden-Württemberg gearbeitet, nämlich bei der TMBW, Tourismus Marketing Baden-Württemberg. Und 2010 kam dann der Ruf nach Sachsen, genauer gesagt in schöne Erzgebirge, wo ich 9 Jahre die Geschicke des Tourismusverbandes Erzgebirge leiten durfte. Und seit 2019 habe ich den tollsten Job der Welt mit dem wunderbarsten Team der Welt als Geschäftsführerin der TMGS.
Veronika, das klingt wunderbar. Den tollsten Job der Welt habe ich auch. Das möchte ich den Zuhörern sagen. Also haben wir beide spannende Aufgaben. Sachsen hat ja als eines der 16 Bundesländer zwischenzeitlich auf 35 Jahre im wiedervereinigten Deutschland eine fantastische Entwicklung als Reiseziel von weltweit und auch von deutschen Gästen. Vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie viele Übernachtungen hattet ihr denn im vergangenen Jahr, in 2023? Das Jahr ist gerade gestartet, der Frühling ist da, die Bäume blühen. Wie sieht's aus? Wo kommen die Gäste her und was kannst du uns dazu vielleicht zur Einordnung, zum Einstieg in dieses Gespräch berichten?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir im letzten Jahr recht gut abgeschnitten haben und dass sich der Aufwärtstrend auch fortgesetzt hat, obwohl wir noch ein Stück weit unter dem Jahr 2019 sind, 4% bei den Übernachtungen. Aber wir hatten im letzten Jahr 7,9 Millionen Ankünfte und 19,9 Millionen Übernachtungen, also eine satte Steigerung bei den Übernachtungen von knapp 11%. Und besonders bemerkenswert ist die enorme Steigerung der Gäste aus dem Ausland, weil hier haben wir im vergangenen Jahr 21,3% mehr Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr registrieren können. Und das ist für mich auch ein Stück weit so ein Indiz, dass unsere Strategie, wirklich kontinuierlich im Ausland unterwegs zu sein, sich jetzt auch auszahlt und über die Jahre ausgezahlt hat. Das Wachstum kam vorrangig aus den europäischen Märkten und hier allen voran aus Polen. Und es war ganz witzig, als die 23er Zahlen kamen, haben wir hier tatsächlich dreimal nachgerechnet, weil wir konnten es fast nicht glauben. Wir haben sage und schreibe 18,4% mehr polnische Gäste begrüßen dürfen als im Rekordjahr 2019. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend und da haben wir uns auch riesig gefreut. So, wenn man nochmal einen Blick auf die anderen Märkte wirft, dann folgen hinter Polen die Niederlande und Österreich. Auf Platz 4 und 5 liegen Schweiz und Tschechien, gefolgt von USA, Großbritannien, Italien und China. Und ich freue mich natürlich, dass auch die Überseemärkte wieder anziehen. Natürlich sind wir da noch lange nicht wieder auf dem Niveau von vor Corona. Aber ich gehe davon aus, dass da auch in diesem Jahr ganz viel Bewegung drin sein wird und dass wir da tolle tolle Ergebnisse erzielen können. Und wer jetzt genau zugehört hat, hat vielleicht registriert, dass wir auf 9 Auslandsmärkten unterwegs sind. Das ist also wirklich ein Schwerpunkt unserer Arbeit und wir investieren da auch pro Jahr rund 1,3, 1,4 Millionen Euro ins Auslandsmarketing. Und das wichtigste Standbein, und das möchte ich schon gerne an dieser Stelle mal loswerden, ist tatsächlich die wirklich tolle und enge Zusammenarbeit mit dir und mit deinem Team. Also ganz herzlichen Dank dafür, für das tolle Miteinander und für die tolle Zusammenarbeit.
Veronika, herzlichen Dank. Das nimmt das Team und ich gerne so an. Ihr seid tolle Kooperationspartner und in der Tat eines der Bundesländer, das sehr intensiv auch international wirbt. Und da haben wir immer wieder spannendes Storytelling, wie man heutzutage sagt, so viele wunderbare Geschichten. Du hast viele Zahlen genannt, vielleicht nochmal zur Einordnung. Das ist wirklich ein wesentlicher Beitrag. Die Bundesländer haben unterschiedliche Volumina von internationalen Gästen im Reiseland Deutschland jährlich. Und ihr seid da ja schon auf einem beachtlichen 9. Platz mit so vielen internationalen Gästen. Für die Zuhörer 81 Millionen waren es im vergangenen Jahr aus dem Ausland nach Deutschland. 3/4 davon kamen aus Europa, also ähnlich erfolgreiche Entwicklung, wie du sie gerade für Sachsen zeichnest, mit einer hohen Recovery. Wir rechnen damit, dass wir in diesem Jahr wieder an die alten Rekorde von 2019 anknüpfen. Damals waren es 90 Millionen Übernachtungen und es sieht gut aus, obwohl natürlich es immer auch von Wetter und Rahmenbedingungen abhängt. Das wissen wir beide. Ein paar Streiktage haben auch Übernachtungen gekostet. Aber nun hoffen wir, dass wir hier wirklich in eine Sommersaison starten, in der die Gäste mit tollen Angeboten auch wieder beworben werden. Ja, wenn ich an Sachsen denke, liebe Veronika, an das Reiseland Sachsen, dann denke ich an August den Starken natürlich, die royale Vergangenheit, die Elbe, die sächsische Schweiz. Ich kann jetzt ins Schwärmen kommen, die Porzellanmanufaktur. Das Porzellan wurde in Sachsen erfunden, wenn ich das richtig gelernt habe von dir. Ihr seid ein starker Automobilstandort. Es gibt eine lange Automobilgeschichte in Sachsen, also Mobilität spielt eine Rolle. Die Kunst und Kultur natürlich, viele sächsische Expressionisten, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, Chemnitz, tolle Sammlungen, die SKD in Dresden. Also es gibt viele Motive, ich will dir gar nicht vorweggreifen, warum Gäste nach Sachsen fahren. Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was suchen Gäste, die jetzt in euer wunderschönes Bundesland und Reiseziel kommen?
Hui, na, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ich bin der festen Überzeugung, dass es im Kern tatsächlich die kulturellen Glanzlichter sind, die Besucher aus Deutschland und aus aller Welt nach Sachsen ziehen und die Sachsen auch ein Stück weit zum Kulturreiseland Nummer 1 in Deutschland machen, was uns im Übrigen auch die Marktforschung bestätigt. Ein paar Dinge hast du schon genannt, vielleicht nochmal ergänzend ein paar Schlaglichter. Sachsen hat beispielsweise über 500 Museen, die die über 1000-jährige Geschichte widerspiegeln. Wir haben rund 1000 Schlösser, Burgen, Gärten, Herrenhäuser. Die bekanntesten sind hier vielleicht Schloss und Park Pillnitz, aber auch Moritzburg, die Albrechtsburg. Und zu den herausragenden Highlights gehören natürlich die Frauenkirche, der Dresdner Zwinger, Gemäldegalerie Alte Meister, das historische grüne Gewölbe. Sachsen ist aber auch Heimat ganz berühmter Klangkörper. Beispielsweise Thomaner Chor, der Dresdner Kreuzchor, das Gewandhausorchester zu Leipzig oder auch die Sächsische Staatskapelle. Und ganz viele berühmte Namen sind untrennbar mit Sachsen verbunden, wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert und Clara Schumann, Richard Wagner und Johann Sebastian Bach, um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Und by the way, vor ziemlich genau 300 Jahren, nämlich im Karfreitagsgottesdienst 1724, hat Bach mit dem Thomaner Chor seine Johannespassion in der Nikolaikirche in Leipzig erstmals zur Aufführung gebracht. Also wir hatten gerade ein wunderbares Jubiläum mit einer ganz, ganz tollen Jubiläumsveranstaltung. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn in Argentinien oder sonst wo auf der Welt zum Tango aufgespielt wird, dann ist da immer auch ein Stück weit Sachsen mit dabei. Weil nämlich das Bandoneon in Sachsen erfunden wurde im Vogtland und das Vogtland ist auch heute noch wirklich weltweit bekannt für den Musikinstrumentenbau.
Veronika, ich kann immer was von dir lernen. Das ist ja unglaublich. Ich habe selber schon in einem Opernhaus gearbeitet, aber das wusste ich nicht. Danke für diese tolle Geschichte. Ich will dich gar nicht unterbrechen. Ich denke, du kannst schwärmen wahrscheinlich noch ganz viel über das Reiseziel. Möchtest du noch was ergänzen?
Naja, wenn wir vielleicht gerade bei den Manufakturen sind, du hast es einstiegs gesagt, Porzellan wurde in Sachsen verbunden, wir haben aber auch die erzgebirgische Holzkunst, wir haben Glashütter Uhren, wir haben die Herrenhuter Sterne, Plauner Spitze und noch viel, viel mehr. Aber was, glaube ich, ein echter USP auch für Sachsen ist, ist diese unglaubliche enge Verbindung zwischen herausragenden Kulturschätzen und faszinierenden Naturlandschaften, die es eigentlich nur in Sachsen auf diesem engen Raum gibt. Das hat im Übrigen auch die Magentreiberanalyse, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, ganz klar rausgestellt. Also man ist beispielsweise von Dresden aus in 30 Minuten in der sächsischen Schweiz, in den wunderbaren Felsenwäldern. Man ist von Leipzig aus in 20 Minuten im Neuseenland. Unsere Seenlandschaften haben sich wirklich toll entwickelt, alles ehemalige Tagebaue. Und es ist alles so nah beieinander, dass sich diese Themen wirklich ganz hervorragend auch kombinieren lassen. Und last but not least haben wir natürlich unsere Mittelgebirge mit tollen zertifizierten Wanderwegen. Aber in den letzten Jahren haben sich da auch wirklich tolle Mountainbike-Angebote entwickelt im Vogtland, im Erzgebirge, im Zittauer Gebirge. Also eine ganze große Bandbreite an tollen, qualitativ hochwertigen Angeboten.
Wie schön. Für die Zuhörer, ich durfte auch schon Herrenhuter Sterne selbst basteln. Das heißt, Es gibt jede Menge Live-Experience, die Gäste auch in Sachsen mit der Tradition verbinden und wo du heute auch eintauchen kannst. Erzgebirge, eine Welterberegion, grenzüberschreitend mit Tschechien. Wir haben ja gleich noch was zu sagen. Also jede Menge an Freizeitaktivitäten möglich. Es gibt auch sehr viele Kurorte, weiß ich, in Sachsen. Also auch das Wellbeing, Wellness, medizinische Anwendungen haben eine lange Tradition. Denke ich an die vielen Heilbäder, die ihr habt, Staatsheilbäder auch.
Genau, die Staatsbäder. Dieses Jahr 700 Jahre Jubiläum Bad Elster. Eines unserer größten und berühmtesten Staatsbäder auch. Da ist natürlich wirklich viel zu erleben.
Ja, ganz spannend, das Angebot in Sachsen. Veronika, nun haben wir geschwärmt über die Substanz, über die Angebote, über die Entwicklung, über die Destination. Tourismus ist ja auch eine Branche, die mit Blick auf Klimawandel und Klimaschutz eine große Verantwortung trägt. Die Transformation, die nachhaltige Transformation ist eine Aufgabenstellung, die uns alle im Destinationsmanagement und auch in der Kommunikation Kunden gegenüber treibt. Wo steht Sachsen hier, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch die digitale Transformation? Digitalisierung kann ja auch CO2 reduzieren etc., besseres Besucher- und Gästemanagement-Lenkung. Ich weiß von Saturn. Möchtest du aufklären, was Saturn ist für euch?
Ja, unser Sachsen-Tourismus-Netzwerk, das ist unser großer landesweiter Datenhub, den wir 2022 ans Netz gebracht haben. Wir haben damals aber nicht nur den Datenhub ans Netz gebracht, sondern haben quasi auch als ersten Ausgabekanal eine neue Website aufgesetzt. Und hier sind wir tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben für unsere Destinationspartner ein individualisierbares Framework-System aufgesetzt, was die Partner dann auch alle nutzen können. Und natürlich war eines unserer wichtigsten Ziele von Anfang an die Anbindung an die DCT, an euren Knowledge Graph. Und deswegen gehörten wir ja auch damals mit zu den führenden Bundesländern, die als erstes auch Daten geliefert haben. Wir haben mittlerweile über 45.000 Datensätze in Saturn, in unserem Datenhub. Und da sind wir auch ganz, ganz stolz drauf. Und wir sehen uns als TMGS da auch ein Stück weit als Kompetenzzentrum für die Digitalisierung im Tourismus und helfen unseren Partnern natürlich auch in der eigenen Weiterentwicklung. Und in dem Zusammenhang werden wir dieses Jahr mit jeder unserer Destinationen eine eigene Datenstrategie aufsetzen. Also mein Digitalteam geht in jede Destination und bespricht es mit dem Ziel, natürlich die Datenqualität zu steigern und auch die Anzahl offener Daten zu erhöhen. Also da ist natürlich immer viel Arbeit mit den Partnern dahinter. Das fällt nicht vom Himmel, aber wir wollen da als Kompetenzzentrum wirklich unseren Partnern auch zur Seite springen.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundlage, um Deutschland anschluss- und wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Wir sind im internationalen Wettbewerb ja ein sehr beliebtes Reiseziel, nach Spanien das zweitbeliebteste der europäischen Reisenden und müssen uns natürlich auch fit machen, um in der Digitalisierung der digitalen Welt unabhängig von Kanälen und Vertriebsstrukturen für Gäste jederzeit erreichbar zu sein. Offene Daten, semantisch strukturierte, sind eine ganz wichtige Wettbewerbsvoraussetzung, um von Maschinen gelesen zu werden, um in all den Algorithmen, die heute digital auch Gäste scrollen und Informationen liefern, entsprechend zugänglich zu sein. Also raus aus den Datensilos, du beschreibst das, eine wichtige Aufgabe, die wir auf Bundes- und Länderebene hier gemeinsam vorantreiben. Also du würdest sagen, Deutschland und Sachsen in dem Fall gehen Hand in Hand und befähigen nun alle Destinationen gemeinsam digitalen Anschluss auch zu finden. Willst du vielleicht, Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen, eine ökonomische. Wir wissen um den enormen Wirtschaftsfaktor im Tourismus. Wir wissen um die sozialen Bedingungen, die Nachhaltigkeit auch geben, also von der Beschäftigung, Arbeitsplatzsicherung, Inklusion, Barrierefreiheit. Hier habt ihr ja auch zertifizierte Angebote. Lass uns auf diesen Teil der Nachhaltigkeit vielleicht auch kurz eingehen.
Also Nachhaltigkeit ist natürlich eines der zentralen Themen überhaupt und deswegen haben wir das Thema auch bei uns im Unternehmen wirklich als strategisches Geschäftsfeld implementiert, haben das im Übrigen natürlich auch personell untersetzt mit unserer Nachhaltigkeitsmanagerin. Jetzt ist es natürlich, du hast es schon angesprochen, ein sehr, sehr weites und komplexes Feld und wir sind so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir möchten einfach für uns, für den Sachsen-Tourismus da ein bisschen Struktur reinbringen in das ganze Thema. Es gibt ganz viele tolle Initiativen Land auf Land ab, viele engagierte Partner, aber wir wollten das gerne auf Landesebene mal so ein bisschen strukturieren. Wie wollen wir denn da vorgehen? Und deswegen haben wir im Jahr 22 gemeinsam mit allen Destinationen, mit unserem Tourismusministerium, mit dem DEHOGA, den IHK und dem Landestourismusverband mal ein Grundlagenpapier Nachhaltigkeit im Tourismus in Sachsen erstellt und haben dort tatsächlich uns auf gemeinsame Ziele verständigt. Wo wollen wir denn hin? Haben aber auch Strukturen und Verantwortlichkeiten definiert, um auch Doppelarbeiten zu vermeiden. Wer kann denn was am besten leisten im Bereich Weiterbildung, Kontakt mit den Partnern, regionales Engagement, haben dann ganz konkrete Aufgaben und Maßnahmen definiert für die Umsetzung in den nächsten Jahren. Und auch hier sehen wir uns als Kompetenzzentrum und helfen unseren Partnern natürlich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr eine ganz tolle Fachexkursion zu den Kollegen nach Schleswig-Holstein gemacht. Wunderbarer Erfahrungsaustausch. Wir hatten Ende letzten Jahres unsere erste große Fachtagung Nachhaltigkeit im Sachsen-Tourismus mit über 100 Teilnehmern. Bringen gerade einen Leitfaden raus für unsere Partner im Land und versuchen so das Thema sukzessive voranzutreiben. Uns ist natürlich schön, wir haben aktuell 2 Destinationen, die als nachhaltige Reiseziele zertifiziert sind, die Sächsische Schweiz und das Vogtlandserzgebirge steht kurz vor der Zertifizierung, also da ist viel Bewegung drin und ich freue mich, dass die Partner wirklich alle so gut mittun und auch erkannt haben, wie wichtig dieses Thema ist.
Ja, ich denke, Tourismus steht für Miteinander, steht für Weltoffenheit, Völkerverständigung und Toleranz. Und wir gemeinsam werben für ein weltoffenes Reiseland, für eine Willkommensgeste. Diese Aufgabe hat im Rahmen der Standortwerbung der Tourismus ganz stark.
Absolut.
Investitionsentscheidungen werden heute auch getroffen, wo Menschen gerne leben, wo sie willkommen sind, wo es eben auch eine Infrastruktur gibt, die Freizeit erlebbar und gestaltbar macht, also ein Miteinander. Wenn ich diese starke Marke Reiseland Sachsen jetzt von dir auch nochmal so präsentiert bekomme, freue ich mich sehr, auch unseren Hörern zu sagen, wir beide sehen uns ja mit rund oder knapp 1000 Gästen demnächst im Reiseland Sachsen in Chemnitz vom 21. bis 23. April. Dort wird der 50. GTM, der German Travel Mart, also eine internationale Verkaufsveranstaltung, die jährlich stattfindet in Deutschland, dieses Mal vor Ort in Chemnitz sein. Wir sind das zweite Mal in Chemnitz nach 20 Jahren wieder mit dieser großen DCT-Veranstaltung. Ihr seid die Gastgeber. Chemnitz und Sachsen laden hier gemeinsam die Welt zu Gast in Sachsen ein. Und wir kommen mit Top-Reiseveranstaltern, nur damit unsere Hörer so ein bisschen das greifen können. Es werden ungefähr 370 internationale Teilnehmer sein, Veranstalter. Dann gibt's 110 Medienvertreter. Wir haben deutsche Aussteller. Das ist ja eine B2B-Messe, eine Fachveranstaltung mit fantastischem Rahmenprogramm. Und jetzt sag doch bitte nochmal schnell, was erwartet uns zu diesem Highlight der Vermarktung, dem Schauplatz GTM in Chemnitz?
Das zentrale Thema dieses GTMs wird natürlich das Thema europäische Kulturhauptstadt 2025 inklusive der Kulturregion sein. Es wird dort ganz viele Live-Experiences geben, Infotouren, speziell für die Medienvertreter. Aber es gibt ja auch schon Pre-Convention-Touren, die dann sich auch ein Stück weit in Sachsen verteilen. Aber Chemnitz und die Kulturregion sind natürlich das Herzstück. Aber wir haben natürlich für unsere Gäste auch noch sehr, sehr viel mehr vorbereitet, viel mehr an Informationen, denn Sachsen hat ja wesentlich mehr zu bieten, habe ich ja eingangs schon mal ganz kurz angeteasert, was aber dieses Jahr sicherlich ganz oben auf der Highlight-Liste steht und was wir im Gepäck haben, ist natürlich der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Es wird ja deutschlandweit viele Aktivitäten geben. Ihr habt das Thema ja auch wirklich super toll aufgegriffen und tragt es nach außen. Und hier in Sachsen werden die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden zu diesem Jubiläum wirklich ein fulminantes Festival abbrennen. Also es wird eine tolle Sonderausstellung geben im Albertinum und im Kupferstichkabinett ab 24.8. unter dem Titel Caspar David Friedrich, wo alles begann. Das klingt jetzt ein bisschen provokativ, weil man weiß ja, er ist nicht in Sachsen geboren, aber er hat rund 40 Jahre seines Lebens hier verbracht und hier sind natürlich auch die Hauptwerke entstanden, die heute wirklich auch international als die bedeutendsten Zeugnisse der Romantik gelten. Ja, dann haben wir natürlich auch das Thema Fußball-Europameisterschaft mit im Gepäck. In Leipzig werden ja 4 Spiele ausgetragen, 3 Vorrundenspiele und ein Achtelfinalspiel. Wir haben wirklich tolle Mannschaften, die bei uns spielen werden. Die Niederlande, Tschechien, Portugal, Frankreich, Italien und Kroatien. Also viele Märkte, die auch für uns wichtige Quellmärkte sind und hoffen natürlich, dass da ganz viele Fans kommen und die wollen wir nicht nur in Leipzig halten, die wollen wir natürlich ins ganze Land schicken und da würden wir uns mal euer Motto klauen, stay a little bit longer. Ja. Das heißt, dass sie wirklich auch Sachsen auch ein Stück weit erkunden. Das wäre das Ziel.
Das klingt spannend. Stay a little bit longer ist tatsächlich ein Kampagnenverstärker, den wir international nutzen. Wir möchten die Aufenthaltsdauer der Gäste verlängern, in die Nebensaison auch ein bisschen werben, also Entzerrung von Besucherströmen, bessere Auslastung auch in Nebensaisons. Wir möchten natürlich den Fußabdruck in der Weise auch verbessern, den CO2-Fußabdruck der Gäste länger bleiben, heißt weniger im Schnitt auch für die CO2-Emissionen dann in der Berechnung. Also stay longer ist natürlich ein wunderbares Motto, nicht nur zum Fußballspiel kommen, raus und rein, sondern eben auch länger bleiben und verschiedene Stops miteinander verbinden. Unsere Gäste lieben es ja, 3-4 Reiseorte in Deutschland aufzusuchen, kommen sie aus dem Ausland. Also das sind mit Sicherheit spannend, auch für Sachsen verschiedene Orte zu adressieren rund um Leipzig und ich bin gespannt. Wir hoffen natürlich auf ein Sommermärchen, wie wir es 2006, damals ja auch gemeinsam in der Vermarktung für unser Land, die Welt zu Gast bei Freunden, aufgestellt hatten. Und der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und ich bin ganz gespannt, wie sich unsere Mannschaft schlägt, aber auch wie viele Gäste natürlich das als Reiseanlass sehen. Weißt du, unsere Marktforschung denkt, das könnten bis zu 4% Wachstum allein durch diese Fußballereignisse kommen. Wir haben spannende Kulturprojekte. Es gibt über 200 Kulturprojekte, die diese Stiftung des DFB mit der UEFA gemeinsam hier auch veranstaltet. Es gibt tolle Auftaktkonzerte und natürlich während der 4 Wochen jede Menge Fanmeilen, Fanfeste. Ich bin sicher, auch in Sachsen wird das ein spannungsreicher Bogen von Veranstaltungen sein.
Definitiv. Und weil du gerade sagtest, mal außerhalb Leipzig ein paar Dinge besuchen, da habe ich vielleicht noch einen Schmankerl oder auch tatsächlich ein Highlight, was dieses Jahr ans Netz geht. Und zwar wird am 16. April Schloss Colditz wieder eröffnet. Schloss Colditz wurde ja mal ursprünglich als ganz prächtiges Jagdschloss erbaut und hat eine unglaublich bewegte Geschichte. Es war im Zweiten Weltkrieg Kriegsgefangenenlager, danach war es Krankenhaus und dann fiel es in einen Dornröschenschlaf und es gehört aktuell wirklich so ein bisschen in die Kategorie Lost Places. Und ab 16. April können diese Räume erlebt werden mit einem Histopad. Also da wird die Geschichte tatsächlich auch digital wieder lebendig und das gehört mit Sicherheit auch zu den neuen Highlights in Sachsen.
Das kommt mit auf meine Reiseliste. Schon notiert. Danke für den Tipp. Nun haben wir schon kurz gesagt, der GTM hat natürlich auch die Plattform für die europäische Kulturhauptstadt. Deutschland war ja schon viermal dann Kulturhauptstadt, damals noch in Berlin. Dann kam Weimar 99, das Ruhrgebiet 2010 und jetzt Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt. Das ist ja auch ein Projekt, das Erzgebirge mit einschließt, grenzüberschreitend die Montanregion, dafür ist das Welterbe ja auch ausgezeichnet worden. Krušné hory ist der tschechische Teil, der ja hier auch mit in dieser Marke sich integriert. Eine sehr spannende Geschichte. Wenn wir auf die Kulturhauptstadt blicken, dann haben wir, glaube ich, ja eine Menge an gemeinsamen Projekten vor uns. Wir wollen ja auch international dafür werben, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Chemnitz, der Kulturhauptstadtsorganisation. Können wir vielleicht noch ein paar Hintergründe hier mit den Hörern teilen? Was ist geplant? Wie darf ich mir das vorstellen? Wir werden natürlich die Veranstaltungen bewerben. Es gibt Highlight-Projekte. Es gibt den Purple Path, habe ich von dir gelernt, bei vielen Veranstaltungen, die wir jetzt schon gemeinsam hatten. Es gibt eine Makers-Hub-Szene. Also es gibt spannende Projekte. Wollen wir kurz darauf mal blicken?
Sehr gerne. Das ist ja ein sehr komplexes Feld, sicherlich auch ein Stück weit begründet in der sehr bewegten Geschichte von Chemnitz, die immer schon von vielen Ups and Downs geprägt war. Chemnitz war im 20. Jahrhundert mal die reichste Stadt Deutschlands, hat dann natürlich zu DDR-Zeiten einen starken Umbruch erleben müssen, inklusive Umbenennung, hieß ja mal Karl-Marx-Stadt, musste sich nach der Wende auch wieder neu erfunden. Und was das Zentrale tatsächlich war, und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum Chemnitz europäische Kulturhauptstadt geworden ist, die Stadt und die Menschen in der Stadt haben immer schon einen unglaublichen Unternehmergeist, eine Willensstärke und auch so dieses Chemnitzer Machertum an den Tag gelegt und eine Machermentalität. Und die spiegelt sich natürlich jetzt auch in dem Programm der Kulturhauptstadt wider. Es gibt insgesamt 72 große Projekte, die in dem sogenannten Bitbook, das ist ja quasi das Bewerbungsbuch, mit dem dann Chemnitz auch europäische Kulturhauptstadt geworden ist, verankert sind. Mit über 1000 Veranstaltungen, die geplant sein werden. Es wird ganz stark natürlich die Bevölkerung mit einbezogen. Das ist ja auch der Charakter einer Kulturhauptstadt, dass man das teilweise gar nicht mal vorrangig fürs Marketing macht, sondern wirklich auch für die Bevölkerung, für die Stadtentwicklung, um Transformationsprozesse mit einzuleiten. Und darunter gibt es dann aber auch 5 sogenannte Flagship-Projekte. Ein paar hattest du schon genannt. Einmal ist es das Thema Maker Business and Arts, also Maker Hubs, die entstehen, wo Leute in Chemnitz und in der gesamten Region tatsächlich aufgerufen werden, handwerklich und kreativ selber tätig zu werden. Also die Tourismuswirtschaft auch mit der Kreativwirtschaft mal zu vernetzen und neue Dinge entstehen zu lassen. Es gibt als großes touristisches Leitprojekt natürlich den Purple Path und das ist das verbindende Element zwischen der Stadt Chemnitz und der Kulturregion. Dahinter stehen 38 Kommunen im Erzgebirge, wo überall von namhaften Künstlern, ich nenne mal ein paar, Tony Gregg beispielsweise, Karl Emanuel Wolf, Uli Aigner, also international renommierte Künstler kombiniert mit lokalen Künstlern Kunstwerke schaffen, die dann in der Region stehen und über diesen sogenannten Purple Path als Erlebnispfad quasi miteinander verbunden sind. Es gibt aber auch ein ganz witziges Projekt, das nennt sich 3000 Garagen. Es gibt in Chemnitz, ich weiß nicht, ob du das wusstest, nach wie vor rund 30.000 Garagen, die stammen so nur ein Stück weit aus der DDR-Zeit. Und da soll ein Teil davon einfach geöffnet werden, dass die Leute mal reingucken, was hat man denn früher in den Garagen gemacht? Da standen nicht nur Autos, da wurde gezimmert und da saß man und da war man kreativ und hat Dinge dann erarbeitet, auch das. Ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich solche Sachen wie gelebte Nachbarschaft, Kultur und Demokratie und wirklich toll, alle großen Kultureinrichtungen sind natürlich mit von der Partie. Beispielsweise werden die Kunstsammlungen Dresden ab Oktober 25 eine herausragende Munch-Ausstellung präsentieren unter dem Titel Edvard Munch Angst. Es wird das Staatliche Museum für Archäologie bereits ab Oktober diesen Jahres eine tolle Ausstellung zum Thema Bergbau, eine Geschichte aus Leidenschaft und Gier auf die Beine stellen. Das Industriemuseum macht Sonderausstellungen, Museum Gunzenhausen, also die großen Kultureinrichtungen sind da mit von der Partie und wie gesagt insgesamt über 1000 kleinere und größere Veranstaltungen in Chemnitz und der Region. Das wird total toll.
Ich bin beeindruckt. Wow, ein Reigen von spannenden Möglichkeiten in die sächsische Kultur und auch in das Heute einzutauchen. Ja, ich will noch mal sagen, es hatten sich ja einige Städte beworben. Hildesheim, Hannover, Magdeburg, Nürnberg waren auf der sogenannten Shortlist. Chemnitz hat das Rennen gemacht. Ich glaube, du hast es wunderbar jetzt eben auch ein Stück weit erklärt, warum eben Chemnitz hier gewählt wurde. Ich bin sehr gespannt und wir briefen im Moment ja auch internationale Reiseveranstalter in Vorbereitung auf die Reise jetzt zum German Travel Mart. Spannende Geschichten, die wir erzählen und natürlich Reisen kann immer virtuell und digital begleitet werden. Aber das persönliche Erleben, das Miteinander und vor allem auch Menschen, die in der Region leben, kennenzulernen und hier einzutauchen in den Alltag, das ist, glaube ich, eine ganz wunderbare Möglichkeit für Tourismus auch Völkerverständigung und eine Brücke zu bilden, dass Menschen sich besser verstehen und im Austausch sind. Ja, schön. Veronika, was wollen wir unseren Hörern noch mitgeben zum Abschluss? Hast du noch einen Special-Tipp? Ein paar Informationen von Caspar David Friedrich in diesem Jahr über Chemnitz, Kulturhauptstadt im kommenden Jahr. Es gibt jeden Tag Reiseanlässe. Wo können unsere Hörer denn sich noch ein bisschen schlau machen?
Naja, schlau machen kann man sich natürlich vollumfänglich auf unserer wunderschönen Website sachsen-tourismus.de, die es im Übrigen auch in 5 Sprachen gibt. Auch da kommt der Schwerpunkt des internationalen Marketings wieder raus. Wir werden auch zum Thema Kulturhauptstadt eine eigene Website aufsetzen, eine eigene Microsite. Da gibt es schon mal erste tolle, inspirierende Informationen. Aber natürlich hat dort die Kulturhauptstadt GmbH noch viel mehr Informationen, worauf wir verlinken werden. Und dort gibt es auch einen großen Veranstaltungskalender, den man sich angucken kann. Ja, und insofern tolle Möglichkeiten, sich die Dinge zu erschließen und anzuschauen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit all den Institutionen und Partnern, die wir haben, rund um den GTM, mit dir, mit den Verantwortlichen vor Ort. In Chemnitz mit der Projektträgerorganisation Europäische Kulturhauptstadt 2025. Da haben wir, glaube ich, noch gemeinsam jede Menge Arbeit, aber eben auch spannende Themen, die wir hier international ins Schaufenster stellen können. Ich glaube, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angekommen. Vielen Dank, liebe Veronika, dass du uns mit deinen Einblicken und Erfahrungen hier inspiriert hast. Also ich habe richtig Lust. Wir packen bald die Koffer und kommen nach Chemnitz und ich bin natürlich gespannt, was die Europäische Kulturhauptstadt für Chemnitz und die Region mit sich bringt. Vielleicht nochmal kurz für die Hörer, als das Ruhrgebiet 2010 Europäische Kulturhauptstadt war, hat das einen unendlichen Schub gebracht. Die Gästezahlen haben sich fast verdoppelt seitdem und international wirklich auch einen Spot auf diese bis dahin unbekannte Region gesetzt. Ich würde nicht sagen, Chemnitz ist unbekannt. Es hat eine lange Geschichte, aber es wird mit Sicherheit hier auch neue Gäste adressieren, die die Schönheit dann auch persönlich erleben können. Ich sage vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und sind unserer Unterhaltung mit Interesse gefolgt, konnten ein paar neue Einblicke gewinnen. Denken Sie daran, den Podcast zu abonnieren, und auf den sozialen Medien können Sie uns gerne folgen, damit Sie auch künftige Episoden und spannende Neuigkeiten erfahren können und immer auf dem Laufenden sind. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann geht es um die diesjährige Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Veronika Hiebel, du hast schon einen Blick drauf gelenkt und welche Chancen und Potenziale solch ein Mega-Event für den deutschen Incoming-Tourismus auch mit sich bringen kann. Bleiben Sie gespannt und folgen Sie uns auch weiterhin. Vielen Dank und alles Gute.